Hallo und willkommen zu Off the Record, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz in der Medien- und Kreativbranche. Mein Name ist Paul Elvers und ich bin Head of AI der Funke Mediengruppe. Hier in meinem Podcast spreche ich mit Leuten, die ganz nah dran sind am Thema künstliche Intelligenz. Und auch dafür habe ich heute wieder einen spannenden Gast. Martin Tupi, Leiter KI und Datenstrategie bei der Mediengruppe Oberfranken. Viel Spaß mit dieser Folge. Lieber Martin, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Martin, du bist Experte für künstliche Intelligenz, für Datenstrategie, hast wirklich einen spannenden Werdegang hinter dir und bist mittlerweile gelandet bei der Mediengruppe Oberfranken als Leiter KI und Datenstrategie. Freue mich total, dass du hier bist und dass wir sprechen können über künstliche Intelligenz, darüber, was ihr auch bei der Mediengruppe Oberfranken macht mit KI. Aber ich möchte natürlich zuerst einmal dich noch ein bisschen mehr vorstellen und über mit dir durch ein paar Stationen deines Werdegangs gehen. Ja?
Sehr gerne.
Du bist gebürtig aus Frankfurt an der Oder.
Das stimmt.
Und aber dann zum Studium nach Stuttgart, also in den Süden Deutschlands gezogen und hast Maschinenbau studiert.
Ja, also ich war zu Schulzeiten an einem naturwissenschaftlich-technischen Gymnasium, also immer schon den Einschlag gehabt in die Richtung und habe mir dann überlegt, okay, was möchte ich machen? Habe früher gerne an Mopeds geschraubt bei meinem Opa in der Werkstatt. Und dann, ich war gut in Physik und gut in Mathe, das waren damals meine Leistungskurse. Und dann dachte ich so, so ein reines naturwissenschaftliches Studium irgendwie, was kann ich überhaupt damit machen? Hatte da gar nicht so eine richtige Vorstellung, dachte, das wäre alles theoretischer Kram. Und habe dann gesagt, okay, irgendwas hands-on wäre cool und fand die Automobilindustrie, in der ich später ja auch mal gelandet bin, kommen wir ja später dazu, fand ich auch immer spannend und habe dann gesagt, okay, wo kann ich hingehen, wo ist es toll und bin dann schlussendlich in Stuttgart gelandet, weil ich auch da beim Daimler vorher noch ein Praktikum machen konnte.
Okay, also deine Welt war irgendwie Maschinen, Autoindustrie, Schrauben, Hände schmutzig machen.
Ja, genau.
Aber trotzdem irgendwie auch dich geistig damit auseinandersetzen, dich irgendwie mit der Technologie dahinter zu beschäftigen? Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen. Also ich fand immer schon die Innovation in dem Bereich spannend, wie quasi diese naturwissenschaftlich-mathematischen Gesetzmäßigkeiten dann irgendwie nachher so in diese Produkte reinfließen. Mhm. Und habe mich dann auch in den ersten 3 Jahren, die ich da in Stuttgart studieren durfte, stark in die Richtung fokussiert. Also wie bewegen sich Teilchen dynamisch, wie kann man das am Computer abbilden, dass man so diesen ganzen Entstehungsprozess quasi nicht mehr physisch durchprobieren muss, sondern einfach virtuell abtesten kann.
Also quasi Simulationen.
Simulationen im Prinzip, genau. Ja.
Also ist recht schnell wahrscheinlich auch sehr datenlastig dann geworden, was du gemacht hast in deiner Tätigkeit, oder?
Genau, es war recht schnell datenlastig in dem Kontext und auch recht schnell tatsächlich auch programmierlastig geworden.
Hast du da im Studium schon direkt auch Programmieren gelernt und da erste Erfahrungen gesammelt?
Also wir hatten am Anfang, ging es so los ein bisschen mit Java. Da wurde ich am Anfang tatsächlich nicht so warm mit.
Ja.
Aber dann nachher kam so Python hinzu, C++ und so weiter. Durfte nachher auch, als ich in den USA war danach, auf den ersten Grafikkarten von Nvidia programmieren, cool. Als das so losging.
Mit CUDA.
Mit CUDA, mit den ersten CUDA-Versionen. Mhm. Da durfte man dann jedes Mal wieder den Code fast neu schreiben, wenn ein Update kam. Aber das war total spannend.
Ja.
Also da in den ersten Zügen mit dabei zu sein. Und damals konnte man sich gar nicht vorstellen, dass Nvidia heute so groß ist und quasi in der KI-Technologie so weit vorn.
Absolut. Das vor 10 Jahren hätte sich das irgendwie niemand so richtig vorstellen können.
Ja.
Du bist quasi aus deinem Studium in Stuttgart, wolltest eigentlich ein Auslandsjahr machen in den USA, bist dann aber, glaube ich, relativ lange geblieben und hast noch einen Abschluss mitgebracht, richtig?
Richtig, genau. Also ich habe das Grundstudium, ich habe damals auf Diplom angefangen zu studieren in Stuttgart, habe dann mein Vordiplom dort gemacht, die ersten 4 Semester, habe noch 2 Semester Hauptstudium rangehangen und für mich war schon immer klar, ich wollte irgendwie nochmal ins Ausland, gern Richtung Amerika und da ein Jahr verbringen, habe dann ein Stipendium glücklicherweise bekommen. Für ein Jahr habe dann dort an einem Institut bei einem Professor gearbeitet und das lief so gut, dass ich quasi das zweite Jahr, was ich rangehangen habe, dann finanziert bekommen habe. Also ich muss, habe dann
so keine Scholarship
oder also im Prinzip eine Anstellung an der Uni gehabt. Okay. Und wenn du so eine Drittelanstellung an der Uni hast, dann brauchst du keine, entfallen für dich die Studiengebühren. Mhm. Was natürlich ein Riesenvorteil war in Amerika, sonst wäre das Ganze nicht möglich gewesen.
Wo bist du da gelandet?
In der University of Wisconsin, also Midwest, mhm. Kornfelder und so weiter, aber tatsächlich Madison ist die Hauptstadt des Bundesstaates und so 220, 230.000 Einwohner mit 50.000 Studenten, zwischen Seen gelegen auf einer Landzunge, also sehr, sehr toll zum Studieren. Mhm. Und was man vielleicht mit Madison verbinden kann, der VLC-Player, der kommt aus Madison, der wurde dort entwickelt. Okay. So als nerdiges I-Tüpfelchen. Nein, und da bin ich dann hängen geblieben. Da haben wir sehr stark auch weiterhin das Thema Simulation vorangetrieben, mhm. auf Grafikkarten, auf den ersten High-Performance-Computing-Clustern und so weiter. Und tatsächlich habe ich damals da mein erstes KI-Paper mitgeschrieben.
Oh, cool.
Das war mehr so ein Nebeneffekt. Da ging es auch darum, irgendwie, wie kann ich mit neuronalen Netzen irgendwie die Auslegung von irgendwelchen Fahrwerken beschleunigen. Mhm. Hab das mitgemacht und wieder zur Seite gelegt und nie gedacht, dass ich irgendwann mal. Oder so, oder? Wir haben das eingereicht. Ja. Das wurde auch mal auf einer Konferenz vorgestellt und auch publiziert. Mhm. Aber war zu dem Zeitpunkt war mir nie klar, dass ich irgendwann mal in dem Bereich tiefer einsteigen würde. So 2000. Dann haben wir das Paper geschrieben, 2009, 2010 in dem Dreh.
Ja. Da war tatsächlich der Begriff künstliche Intelligenz noch irgendwie ganz anders konnotiert und irgendwie gesellschaftlich wesentlich kleiner.
Genau, sehr so nischig.
Ja, total. Ja, ich glaube, so neuronale Netze gab es schon, aber auch Transformer-Architektur noch gar nicht. Spannend. Okay, lass uns vielleicht eine Station weitergehen. Du bist dann aber nicht in den USA geblieben, sondern wieder zurückgekehrt. Was ist so ein bisschen dein Fazit? Wie war es dort drüben und wieso bist du dann doch wiedergekommen?
Also ich bin wiedergekommen aus familiären Gründen.
Ja.
Also meine damalige Freundin ist jetzt meine Frau.
Okay.
So. Ja. Aus familiären Gründen zurückgekehrt. Mein Fazit, also ich habe die 2 Jahre total genossen. Ich fand, das war auch sehr intensiv damals an der Uni, die ganze Arbeit, also das Studium und das Arbeiten am Institut war ja fast schon ein Vollzeitjob.
Ja.
Und dieser Mix aus Forschung, Arbeit, Lehre war so das, was ich mir vorgestellt habe, was ich gerne weitermachen würde. Mhm. Ja, und ich war damals Ende 23, als ich den Masterabschluss gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wäre eigentlich der nächste Schritt. Ich möchte gern so weitermachen. Warum nicht irgendwie eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität? Und habe dann aber eher geguckt, im europäischen Raum vielleicht unterzukommen, Schottland, Schweiz oder so. Und habe mich dann bei Stellen beworben. Und die haben natürlich dann aber auch meinen Lebenslauf in ihrem Netzwerk geteilt, wenn es da gerade keine offenen Stellen gab. Und so bin ich tatsächlich dann nachher in Erlangen gelandet. An einem Lehrstuhl für Multiskalensimulation, also auch weiter tiefer rein in den Kaninchenbau der Simulation und der virtuellen Auslegung. Und
auch immer mit dem Fokus dann auf Automotive?
Gar nicht, das war überhaupt gar nicht der Fokus Automotive. Mhm. Da ging es damals, ich habe ein Forschungsprojekt begleitet, da ging es um druckbare Elektronik und wie man da quasi das simulativ abbilden kann.
Druckbare Elektronik.
Genau, also so Solarzellen werden zum Beispiel gedruckt, RFID-Chips, die man so in der Kleidung zum Beispiel hat, wenn man kauft. Das ist typischerweise gedruckt mittlerweile.
Ja.
Und da geht es auch darum, da Defekte irgendwie zu minimalisieren, um einfach die Prozesse effizienter, schlanker zu gestalten. Und da hatte ich so den virtuellen Part da drin und habe das dann 4 Jahre begleitet, auch noch andere Projekte gemacht. Und dann war für mich irgendwann die Frage, näher möchte ich weiter in die akademische Laufbahn gehen oder reizt mich doch nicht doch eher das Industrielle, die Anwendung, weil es war schon sehr grundlagenforschungslastig.
Ja, es klingt so. Also ich frage mich auch gerade, wie sehr ist das denn sozusagen auch Empirie? Also wie nah ist man dran dann auch an den tatsächlichen Produkten, dass man die irgendwie in einem Labor dann auch untersucht? Oder ist es dann wirklich tatsächlich komplett davon losgelöst und rein quasi auf den Parametern, sage ich jetzt mal, basiert, dass man diese Simulation berechnet?
Ja, also man versucht dann halt immer kleinere Experimente zur Validierung auch irgendwo zu erstellen und hat sag ich mal, die Serienanwendung irgendwo im Hinterkopf, aber die ist schon doch sehr weit entfernt. Ne? Also man ist da wirklich an den physikalischen Grundprinzipien erstmal interessiert, die zu erklären, die zu verstehen und abzubilden. Und die industrielle Anwendung, sag ich mal, die rückt ein bisschen aus dem Blickfeld. Und das war schlussendlich der Knackpunkt, der mich dazu bewogen hat, zu sagen, okay, ich möchte ja doch wieder industrielle Laufbahn, weil ich möchte die Anwendung sehen. Ja. Ich möchte sehen, wie die Dinge skalieren, wie sie eingesetzt werden, wie andere Menschen tolle Dinge damit gestalten können, das in ihre Produkte einfließen lassen. Und da war für mich dann der Schritt so 2014 rum, zu sagen, hey, ich möchte gern weitergehen.
Du bist dann bei der Brose Group gelandet. Ich glaube, ein Automobilzulieferer, könnte man so sagen.
Kann man so sagen.
Und hast da fast 10 Jahre gearbeitet.
Ja.
Wie war das da, zu arbeiten?
Also Brose ist heutzutage, um das mal einzusetzen, ist ein fränkischer Automobilzulieferer mit fränkischen Wurzeln, ein bisschen mehr als 100 Jahre alt und hat mittlerweile 32.000 Mitarbeitende. Okay. Also es ist gar nicht so klein, ne, weltweit unterwegs.
Was machen die so für einen Umsatz?
Was machen die? Ich glaube so roundabout 8 Milliarden plus minus. Ja. Genau, also schon gar nicht mehr so klein, groß, relativ groß, ne? Auch einer der wenigen Unternehmen, die noch in Familienbesitz sind und haben eben fränkische Wurzeln. Also die sind in Coburg, das ist so im nördlichen Teil von Franken angesiedelt, das Headquarter. Und ich durfte damals einsteigen, auch mit dem Thema Simulation als Projektingenieur, um so die ersten virtuellen Anwendungen da ins Feld zu bringen. Da ging es um Umweltsimulation. Also wie kann ich irgendwie die Umwelteinflüsse, Staub, Wasser, Eis irgendwie virtuell abbilden und früh in den Entwicklungsprozess von Produkten einfließen lassen.
Und was für Produkte habt ihr da klassischerweise?
Die haben, also im Interior-Bereich sind es jetzt Strukturen, im Exterior-Bereich sind es so Fensterheber, komplette Türmodule, elektrische Heckklappen. Und dann haben sie noch eine Motorensparte, die viel Kleinstaktorik einerseits hat, aber auch jetzt E-Bike-Antriebe gab es bis zuletzt und so weiter. Also ein wirklich breites Portfolio von bis, also ich glaube, man sagt ungefähr in jedem zweiten oder dritten Auto steckt ein Teil von Brose.
Okay. Und besondere Marken oder?
Alle Marken. Im Prinzip eigentlich alle Marken. Okay. Neue wie alte Marken. Okay. Sehr breit aufgestellt.
Das heißt, wenn man jetzt ins Auto steigt, kann es sehr gut sein, dass da ein Brose-Teil,
genau,
mindestens eins verbaut ist.
Ja, okay.
Du warst damals ja auch schon dann KI-Chef, ich glaube, bevor du dann sozusagen gewechselt bist, 23 bis 24. Ich glaube, ich würde gerne dir als erstes mal die eine Frage stellen, die ich super gerne eigentlich stelle, und zwar die, dass natürlich historisch da etwas passiert ist, so ungefähr in der Zeit, was eigentlich ziemlich viel verändert hat, nämlich ChatGPT ist auf den Markt gekommen. Wie hast du das erlebt? Also du hast ja quasi, wenn man das jetzt so deine Vita sich anschaut, eigentlich immer schon programmiert, du hast schon mit Algorithmen gearbeitet, hast schon Papers zu KI geschrieben, wo das noch überhaupt nicht gehypt wurde. Wie hast du das jetzt mal ganz persönlich für dich wahrgenommen, als da auf einmal ChatGPT released wurde und du das erste Mal damit interagiert hast? Gibt es so einen Moment, an den du dich erinnern kannst?
Also ich habe es auch aus den Nachrichten eher mitbekommen und habe es dann direkt mal ausprobiert und fand cool, wie einfach zugänglich das Ganze ist. Weil bis dato war das ein KI oder bei Brose haben wir es damals Advanced Analytics genannt, weil wir schon ein paar Jahre zuvor damit gestartet sind. Da war das ein reines Nischenthema. Du brauchtest Expertinnen und Experten, die diese Algorithmen bauen, die irgendwie miteinander verknüpfen, so dass du nachher, sag ich mal, ein Softwareprodukt irgendwo am Start hattest. Und jetzt hast du einfach so ein einfaches Interface, ja, im Prinzip eine Bubble mit einem kleinen Textfeld und einem Send-Button, und da kam irgendwie was zurück. Aber dass ich jetzt gedacht hätte, Mensch, das geht jetzt durch die Decke und das wird die Welt revolutionieren. Nein, mitnichten. Ne? Also ich glaube, selbst OpenAI war selber überrascht, wie viel Traction das ganze Thema aufgenommen hat. Mhm. Aber ja, es ist ein Game Changer. Es war ein Game Changer, es ist nach wie vor.
Aber wie erklärst du dir, dass das so krass durch die Decke gegangen ist? Also hast du selber eine Erklärung dafür?
Naja, jeder konnte es jetzt auf einmal nutzen, jeder konnte es ausprobieren. Ne? Vorher war das einfach nicht möglich. War das einen kleinen Anteil der Menschheit, sage ich mal, vorbehalten, damit überhaupt zu interagieren, weil du halt Skills brauchtest, Programmierskills und so weiter. Das war halt alles irgendwie, die Hürden waren hoch und jetzt waren die Hürden einfach weg. Mhm. Und so kann quasi von jung bis alt, egal ob IT-affin oder nicht, damit interagieren. Und das ist schon der Change.
Ja, diese Zugänglichkeit. Ja. Also Sprachmodelle gab es ja vorher auch schon.
Genau.
Die waren vielleicht noch nicht ganz so gut wie dann die in ChatGPT verfügbar waren. Aber die größte Hürde war ja das Interface, ne? Das einfach der normale User konnte da einfach gar nicht drauf zugreifen. Ja. Wahrscheinlich Zugänglichkeit. Und hat sich dann was verändert bei euch bei der Brose Group nach ChatGPT oder war das eher so, dass quasi eure Haupt-KI-Anwendungsfälle so waren, dass die jetzt, sag ich mal, gar nicht so sehr in diesem Bereich der natürlichen Sprache lagen, dass jetzt irgendwie man das beobachtet hat, aber gesagt hat, okay, wir haben weiter unsere Kerncases.
Genau, die Kerncases waren tatsächlich eher Machine Learning-lastig.
Ja.
Stark im Produktionsbereich und so weiter, wo kann man Effizienzen nehmen, Automatismen, Bildanalysen, solche Themen.
Klassisch mit, ich trainiere selber meine Algorithmen, Forecasting-Algorithmen etc.
Richtig, man hat auch schon mal ein bisschen mit NLP gespielt, dass man sagt, okay, man macht mal eine Sentiment-Analyse irgendwo bei IT-Tickets oder solche typischen Sachen.
Ja.
Aber dann in dem Moment, wo wir gesehen haben, okay, da gibt es ganz andere Möglichkeiten, dann war schon die Frage, okay, was können wir denn damit jetzt eigentlich erreichen? Ne? Du kannst es, auf einmal gab es diese Chat-PDF-Tools am Anfang ja auch, die da so gehypt worden sind, die mittlerweile, was ja mittlerweile State of the Art ist, jede Anwendung kann, da kannst du mit einem Dokument jetzt chatten quasi.
Ja.
Das war ja damals auch so der erste Hype, wo dann auch losging, Mensch, können wir da nicht Vertragsdokumente, andere Engineering-Dokumente irgendwo mit einfließen lassen, die analysieren. Also da ging es so langsam los, dass der Ideen-Ping-Pong, was kann man eigentlich damit noch machen, außer Machine Learning?
Ja, ich glaube, das ging vielen wahrscheinlich so. Ne? In der Zeit, da passierte total viel in den Köpfen der EntscheiderInnen, die dann irgendwie anfingen zu überlegen, ja, was kann ich eigentlich machen? Auch eine Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe, wie kann ich NLP-Cases komplett neu denken? Also so Textklassifizierung oder ähnliches, die dann auf einmal ohne das Trainieren eines Modells dann möglich war, wo ich dann so per One-Shot oder Few-Shot-Learning im Prompt-Kontext auf einmal eine Klassifizierung durchführen konnte.
Genau. Wir haben uns versucht dann, die Frage war bei uns dann eher, wie nähern wir uns dem Thema, dass wir da möglichst schnell Traction drauf kriegen. Also ich hatte damals schon ein Team aus Data Scientisten, die halt tatsächlich sehr Machine Learning-lastig unterwegs waren, einige auch mit NLP-Background. Aber wir hatten natürlich noch nicht die Erfahrung, wie interagiere ich jetzt mit so einem Sprachmodell? Wie muss ich das andocken? Wie setze ich so einen REC-Case auf und so weiter? Und da dann eher so über das Format Hackathon mal ranzugehen mit externer Unterstützung, zu sagen, Mensch, wie kommen wir da schnell auf Speed, dass wir da möglichst schnell auch die ersten Prototypen, sag ich mal, intern entwickeln können, um die dann rumzureichen, um dadurch dann wieder in den Fachbereichen neue Ideen zu entwickeln, aber auch irgendwo dem Management nachher zu beweisen, hey, da steckt mehr dahinter, das ist nicht nur eine Bubble, das geht nicht einfach wieder weg, sondern wir müssen uns strategisch darauf einstellen und da gewissermaßen auch investieren.
Mhm. Du musst mir jetzt eine Sache erklären.
Ja.
Also, du bist fast 10 Jahre bei einem Zulieferer für Autoteile.
Mhm.
Du hast mir erzählt, du hast eigentlich mal total gerne an Sachen rumgeschraubt, bist ausgebildeter Maschinenbauer. Wie kommt jemand wie du auf die Idee, jetzt in ein Medienunternehmen zu gehen?
Ja, das war total spannend. Also, bei mir ist irgendwann auch durch die Corona-Phase der Gedanke gereift, Mensch, wie funktioniert eigentlich diese ganze Welt der digitalen Geschäftsmodelle?
Mhm.
Ja, habe dann auch so ein Power-MBA gemacht, im Prinzip so ein Online-Learning-Plattform, wo es darum ging, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und allen das ganze Ökosystem zu beleuchten, was da so mit dazugehört. Und dann kam halt dieser ChatGPT-Moment mit dem ganzen Gen-AI-Hype und der ganzen Entwicklung, die darauf folgte, die sich ja stetig beschleunigt. Mhm. Und ich habe einfach geschaut, Mensch, wo kann man damit mehr noch andocken? Und da war für mich irgendwie klar, okay, die Medienlandschaft, die ist so am disruptivsten irgendwie betroffen von dem ganzen Change, der Change ohnehin schon zum Digitalen, aber jetzt nochmal das Thema on top. Und
das klingt spannend, da
will ich rein. Das klingt spannend, da will ich rein. Und dann gab es Gespräche und dann kam eins zum anderen und ja, auf einmal bin ich dann im Juli letzten Jahres bei der MGO gestartet, ja.
Mhm. Du bist da verantwortlich für die Themen KI und Datenstrategie. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Mediengruppe Oberfranken, was ihr eigentlich seid, welche Marken ihr so habt.
Also die Mediengruppe Oberfranken ist sehr breit mittlerweile aufgestellt. Also im Kern kam sie aus dem Tageszeitungsgeschäft. Mhm. Ich glaube, die ältesten Tageszeitungen, die wir so haben, sie kamen so aus Richtung 1830 oder so auf. Also sehr traditionell einerseits im Tageszeitungsgeschäft als auch im Druck. Und so wurde dann die Mediengruppe fusioniert, sind so 4 strategische Geschäftseinheiten, eben das lokale Mediengeschäft, dann eine große Druckerei, Handelsdruckerei mit einem 360-Grad-Marketing außenrum. Und dann haben wir eine Digitalsparte, die sich so um Merch Acquisition, Venture kümmert, aber auch eigene digitale Geschäftsmodelle aufsetzt. Und dann haben wir noch eine große Fachverlagssparte, die vor allen Dingen so im Medizin-Dental-Bereich zu den Top-Playern tatsächlich in Deutschland gehört. Mhm. Also summa summarum haben wir so 2300 Mitarbeitende dazu. Mhm. Da ist auch die Zustellung mit inkludiert. Aber für eine Mediengruppe glaube ich schon gar nicht mehr so klein.
Mhm. Und wie viel Marken etwa?
Ich glaube roundabout 50 Marken, die wir da unter dem Dach vereinigt haben. Mhm.
Und was ist deine Aufgabe oder mit welcher Mission bist du dann dahin gekommen?
Genau, also ich bin, wie du gesagt hast, Leiter für KI-Initiativen und Datenstrategie in der Holding, also im Dach der Gruppe, habe also eine Querschnittsfunktion in dem Sinne und eigentlich 4 Kernaufgaben. Das eine Thema ist Governance für alle Themen rund um KI und Daten. Das Thema Anwendungsentwicklung zu begleiten, das ganze Thema Ökosystem, also wie muss die Datensystemlandschaft auch ein Stück weit aussehen für die beiden Themen und das ganze, das wichtigste Thema fast schon, die Transformation, der Know-how-Transfer in die Organisation, da entsprechend alle mitzunehmen, auf die Reise zu begleiten, zu pushen, aber auch zu pullen und das sind so die 4 Bereiche, die ich da verantworte.
Und berichtest du dann direkt an eure Geschäftsführung oder an den Vorstand? Oder?
Genau, also ich bin direkt bei der Geschäftsführerin angesiedelt, bei der Eva-Maria Bauch von der Mediengruppe. Und dadurch habe ich auch den Draht, sage ich mal, direkt zu allen anderen GeschäftsführerInnen und auch, ich sag mal, entsprechenden Handlungsspielraum und Freiraum, die Dinge zu gestalten, Vorschläge einzubringen, die dann entsprechend auch Gehör finden und Dinge halt beschleunigt umsetzen zu können.
Ja, und das klingt ja nach einer Menge an Themen und sind in der Horizontale, glaube ich, sehr breit. Dann viele Kompetenzen, die gefragt sind, sowohl juristisch als irgendwie programmiertechnisch, Technologie zu verstehen, Change Management ja eigentlich sozusagen wirklich sehr, sehr breit. Machst du das alleine oder hast du ein Team, was du aufgebaut hast oder vielleicht schon gefunden hast da?
Genau, also ich habe einerseits ein kleines Team aufgebaut. Mhm. Da bündeln wir Themen wie Kommunikation, Schulung, Projektleitungsexpertise. Das ist gestafft mit Kolleginnen, die schon sehr viel Erfahrung aus der Mediengruppe mitbringen, die schon viele Jahre an Bord sind und unterschiedlichste Abteilungen gesehen haben. Also die haben sehr stark diese Querschnittsfunktion inne und das Netzwerk auch in die Organisation. Und ansonsten versuchen wir das sehr dezentral eigentlich zu fahren. Also starke Connection mit der Rechtsabteilung, die sitzt tatsächlich eine Tür weiter. Das ist für viele Themen nicht verkehrt. Und versuchen natürlich auch, das stärker direkt in den Geschäftsbereichen auch zu verankern. Also wir haben einen KI-Board geschaffen, das haben, glaube ich, andere Gruppen auch.
Wollen wir auch?
Habt ihr auch, genau. Wo du entsprechend Verantwortliche aus den Geschäftseinheiten mit an Bord hast, die auch eine gewisse Entscheidungsbefugnis haben, wo man dann sicherstellt, okay, Transparenz, Struktur, Priorisierung findet dann einheitlich statt. und versuchen so viel wie möglich gar nicht bei mir in die Holding zu packen, weil ich das dann immer auch ein Stück weit als Wasserkopf sehe, sondern ich möchte gern versuchen, die Dinge direkt in den Fachbereich, in die Anwendung, in die Umsetzung zu bekommen und da auch die Expertise aufzubauen, aber auch irgendwo Ownership für die Themen zu akquirieren. Das ist für mich ganz wichtig. Und unser IT ist natürlich auch mit das Wichtigste. Die sind mit an Bord, weil die ja irgendwo auch Plattformen bereitstellen müssen, Services bereitstellen müssen und so weiter. Also es ist dieses Konglomerat, was eigentlich das Thema treibt, nicht nur wir als kleine Einheit.
Ich finde, eine der zentralen Fragen, wenn es um KI geht und man in einem Medienunternehmen ist, ist ja auch die Frage, wie man überhaupt das anpackt. Ja, was für Spielregeln man sich setzt, wie man damit umgehen möchte. Und wenn wir so ein bisschen im Markt schauen, dann sehen wir auch, dass es schon durchaus unterschiedliche Standpunkte gibt. Die einen sagen, wir nutzen es gar nicht für irgendwie zum Schreiben oder im Editorial-Prozess sozusagen. Andere sagen, wir sind da eher offen, experimentieren. Wie ist diese Diskussion abgelaufen? Hast du das entschieden oder was habt ihr euch vielleicht auch für Grundspielregeln gesetzt im
Umgang mit KI? Also wir haben uns erstmal als Leitmotiv gesetzt, dass für uns KI einen entscheidenden Erfolgsfaktor darstellt, über die gesamte Gruppe hinweg. Das heißt also, wir versperren da uns nicht dagegen, wir klammern das nicht aus, sondern wir müssen es einsetzen. Es geht auch nicht mehr weg. Ja, das ist auch, glaube ich, was manche noch glauben. Aber das wird nicht mehr weggehen. Das muss sich integrieren in den Arbeitsalltag. Und dann ist halt die Frage, wie tief integriert sich das? Wie viel Automatismus lasse ich zu? Und da haben wir uns Guidelines schon relativ früh gesetzt, dass wir gesagt haben, also das Thema Human in the Loop Prinzip ist so extrem wichtig, weil wir am Ende des Tages ja immer noch qualitativ hochwertigen Journalismus produzieren wollen. Das ist ja der Kern des Ganzen. Ne? Aber wir müssen es trotzdem schaffen, dass wir diese Transformation hinbekommen zu einer Content and Tech Company. Also dieses Thema Digital First, das hatten wir schon eine ganze Weile, aber wir müssen mehr Tech inkludieren, um einfach am Markt bestehen zu können mit unseren Geschäftsmodellen. Dinge müssen effizienter ablaufen. Und da spielt KI eine wesentliche Rolle, aber immer nicht zulasten der Qualität. Das ist das Entscheidende.
Okay. Das heißt, ist es quasi erlaubt, im Prozess des Schreibens auch KI zu benutzen? Oder sagt ihr, das lassen wir da eher außen vor?
Doch, auf jeden Fall.
Ist erlaubt?
Ist erlaubt.
Und wie handhabt ihr das Thema Kennzeichnung? Also sagt ihr dann, wir kennzeichnen irgendwie, wenn KI genutzt wurde, zu x Prozent oder
wie? Also wir haben da nicht einen typischen Richtwert, wenn so und so viel Anteil KI ist, dann müssen wir es kennzeichnen oder so. Also erstmal ist es so, dass die KI ja nicht komplett allein schreibt. Das heißt also, wir sind mit dabei. Wesentliche Inhalte werden durch die Journalistinnen oder Journalisten erstellt. Okay. Dadurch steht auch immer noch der Name drunter. Da, wo es einen höheren Anteil hat, da kennzeichnen wir es auch. Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, gegenüber der Audience einfach zu zeigen, hey, wir setzen es ein, wir gehen da offen miteinander damit um. Mhm. Und ich glaube, das ist nachher auch ein Shift in der Menschheit, der Inhalt muss ja nicht schlecht sein, dadurch, dass er eine KI geschrieben hat, sondern es geht ja darum, habe ich einen Mehrwert aus dem Stück, was da vor mir liegt, und dann ist es mir eigentlich egal, wer es geschrieben hat. Mhm. Aber ich glaube, das wird sich mehr und mehr durchsetzen, dass das kommt. Aber eine Kennzeichnung ist, denke ich, richtig und auch relevant.
Mhm, absolut. Das heißt, in erster Linie wollt ihr KI unterstützend nutzen und die Autorin, der Autor steht quasi nach wie vor dann im Mittelpunkt.
Ja. So ist es.
Ja, okay. Du hast eben auch kurz gesagt, zu deinem Aufgabenbereich gehört das ganze Thema Upskilling, die Mitarbeitenden KI ready zu machen. Das ist ja durchaus eine ziemlich große Aufgabe.
Ja.
Was habt ihr da bereits an Initiativen gestartet und was sind vielleicht auch deine ersten Learnings nach einem Jahr mit dem Thema?
Also wir haben sehr früh verstanden, dass wir in der Mediengruppe, dass wir da die gesamte Organisation einmal schulen müssen zu dem Thema. Mhm. Weil natürlich irgendwo beim KI, das Thema wurde so groß gehypt in den Medien und auch von anderen Herstellern, Zulieferern, was auch immer, Dienstleistern, wo man dann viel in einen Topf wirft und dann überall auf einmal das Label draufschreibt, so, das ist jetzt KI und das ist KI und damit kann, und das Problem löst mir KI. Wenn ich schlechte Daten habe, dann löst mir das die KI. Und wir haben gemerkt, wir müssen einfach da Leitplanken geben für das Thema und irgendwo Hilfestellung, damit die Leute überhaupt das einordnen können. Was gibt's denn da überhaupt? Ist ja nicht alles gleich KI und gibt ja unterschiedliche Themengebiete und so weiter. Und da war dann relativ schnell klar, dass wir ein gesamtes Schulungskonzept für die gesamte Organisation aufsetzen müssen und haben da tatsächlich letztes Jahr im November gestartet, angefangen mit der Geschäftsführung, wirklich in Workshops dann das Thema klein zu schneiden und klar in der Geschäftsführung und im oberen Führungskreis dann eher auch die strategischen Auswirkungen da zu beleuchten und dann aber wirklich einmal mit der gesamten Organisation aufzuzeigen, was gibt's eigentlich für Arten von KI, was sind eigentlich die Grundvoraussetzungen, aber dann auch noch mal tiefer reinzutauchen im Thema Gen-AI. Also wir haben wirklich da so 700, 800 Personen.
Macht ihr das dann
durchgeschult? Das haben wir einmal als Druckbetankung gemacht, über 3 Monate. Und jetzt bieten wir das einfach kontinuierlich an, dass wir sagen, einmal im Monat gibt's Basisschulung zu Prompting. Wir lernen aber auch, die können bei uns Kurse sich reinbuchen, wie baue ich einen Assistenten. Und dann bieten wir aber auch das Thema an, was ist grundsätzlich KI-Basis, ne? Also was gibt's an Machine Learning-Themen und so weiter. Weil wir es einfach kontinuierlich einerseits ja durch EU AI Act auch anbieten müssen.
Richtig.
Aber ich sehe das einfach als Grundvoraussetzung, um da alle auf die Reise mitzunehmen. Und das Learning ist halt, du hast einerseits Personen da drin, die sagen, Mensch, das weiß ich schon alles. Das ist doch alles ein alter Hut für mich schon, die total cutting edge unterwegs sind. Ja. Die kennen die neuesten Modelle und die neuesten Entwicklungen, coden am besten noch zu Hause. Und die sind total relevant für die Organisation, dass man diese Leute identifiziert und auch zu Vorreitern macht in bestimmten Themen. Aber dann hast du natürlich auch die andere Seite, die dann sagt, Mensch, ich verstehe jetzt, dass KI und AI irgendwie das Gleiche ist, jetzt mal ganz platt gesagt. Aber die musst du ja auch alle mitnehmen. Weil sich die Rollen im Business werden sich verändern. Stellenbeschreibungen werden so, wie sie heute sind, zukünftig nicht mehr existieren. Das heißt also, das Berufsleben verändert sich für die einzelnen Personen. Und wir wollen da keine Angst machen, sondern wir wollen eher zeigen, Mensch, wir nehmen euch mit, weil ihr seid für uns relevant, wir brauchen euch. Bloß zukünftig braucht ihr ein anderes Skillset. Und dafür ist es einfach wichtig, kontinuierlich hier Angebote zu schaffen. Und das eine Thema ist Schulung und das andere Thema ist so eine konstante Überkommunikation zu dem Thema, die wir betreiben. Wir setzen jede Woche einen Post im Intranet ab, um aufzuzeigen, was gibt's an Best Practices, was gibt's an neuen Trends draußen, wie sind die einzuordnen, um wirklich das in vielfältigen Art und Weise zu bespielen, um einfach konstant auch aufzuzeigen, hey, das Thema ist relevant und zeigt Nutzen
im Arbeitsalltag. Wie ist euer Fazit so bisher? Also wird das gut angenommen? Nutzen eure Mitarbeitenden KI schon regelmäßig?
Also die meisten nutzen tatsächlich KI regelmäßig. Wir haben eine Gen-AI-Plattform ausgerollt für uns im Unternehmen, um einfach DSGVO-konform unterwegs sein zu können. Das nutzen so circa, sage ich mal, die Hälfte mit Windows-PC-Zugang. Also wir rollen das auch nicht einfach flächendeckend
aus. Also ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter.
Ungefähr die Hälfte nutzt es aktiv und ist da sehr froh drüber, dass wir da den ersten Schritt gegangen sind.
Ja, ich glaube, es ist auch ein guter Wert. Ne? Also so Branchenwerte sind so zwischen ein Drittel bis Hälfte.
Genau.
Das ist schon mal gut dabei. Ja. Ja, cool. Und vielleicht schauen wir noch ein bisschen weiter. Also das ist ja quasi das eine Thema. Wie kriegt man alle in der Organisation dazu, mal KI zu nutzen, mit irgendwie klassischen Chat-Interfaces umzugehen, zu prompten, vielleicht auch einen Assistent zu bauen? Gibt es noch Themen, wo ihr sagt, da müsst ihr irgendwie auch spezialisierte KI-Anwendungen entwickeln oder tut es vielleicht gerade, die sozusagen wirklich dann für euch als Medienunternehmen nochmal besonders relevant sind? Vielleicht auch bestimmte Cases, wo ihr sagt, ja, da schaut ihr jetzt nochmal tiefer rein. Da muss man quasi mal in die Entwicklung gehen.
Also was wir vorher gar nicht gemacht haben, also es ist das, was auseinanderklifft zu Brose. Bei Brose war sehr stark Machine Learning im Fokus.
Ja.
Und Gen-AI erst in den Kinderschuhen zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist es so, wir machen, als ich gekommen bin, fast nur Gen-AI. Und Machine Learning hat man irgendwie kaum betrieben. Und jetzt versuchen wir tatsächlich aber auch das Machine Learning wieder stärker in den Fokus zu rücken, weil da doch so viel Potenzial eigentlich an unterschiedlichsten Orten begraben ist. Beispielsweise, sage ich mal, Churn Prediction als ein Thema, wo wir gerade auch ein Förderprojekt zusammen mit Google News Initiative und London School of Economics haben. Mhm. Aber auch so im Bereich Logistik, sowohl in der Zustellung als auch im Druckereiwesen. Mhm. Da kann man auch mit Machine Learning ganz viel holen. Mhm. Und das sind so Cases, wo wir wirklich wieder selber in die Entwicklung gehen und hands-on Dinge auf den Weg bringen.
Ja, macht total Sinn. Da ist natürlich dann so, das Schöne an GenAI war ja immer oder ist nach wie vor, ich brauche eigentlich keine Daten, um mit einem Modell interagieren zu können. Wenn ich ein eigenes Churn Prediction Modell haben möchte, dann brauche ich Daten.
Genau.
Wie sieht's da aus? Du hast ja auch den Hut auf für das Thema Datenstrategie. Seid ihr schon komplett data-driven, habt das perfekte
Ja, zu 200%
Konzept durchgearbeitet?
Nein,
habt ihr nicht.
Nein, aber, wir sind auf der Reise. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, wir sind da Use-Case-getrieben unterwegs, mhm. Weil ich glaube, du musst kontinuierlich beim Thema Daten den Mehrwert aufzeigen. Warum betreibst du Datenqualität? Warum willst du Data Governance einführen und so weiter? Du musst es immer wieder belegen, um einfach die Leute auch mitzunehmen und aufzuzeigen, hey, es ist jetzt relevant, dass ihr die Daten an einer bestimmten Stelle und deren der Art und Weise pflegt und vorhaltet und so weiter und zur Verfügung stellt. Mhm. Wir gehen da Use Case driven vor. Und ja, es ist ein Prozess. Also wir müssen auch unsere Datensystemlandschaft, die wir im Backbone haben, da ein Stück weit auf modernere Beine stellen. Mhm. Wir sind da einerseits sehr heterogen aufgestellt durch Zukäufe in der Vergangenheit, aber haben auch viele Legacy-Systeme, die man gar nicht so per API einfach ansprechen kann, so wie es jetzt eigentlich State of the Art ist, dass ich irgendwie Bots an der API klemme und kann dann mit dem Datenschatz interagieren. Auf dem Weg sind wir jetzt erst, dass wir dahin müssen.
Wenn du das beschreiben müsstest, wie groß würdest du sagen, ist die Aufgabe für den KI-Teil deines Jobs und wie groß ist die Aufgabe für den Datenteil?
Ich würde sagen, das ist 50-50 aktuell. Mhm.
Und auch sozusagen vielleicht noch eine Anschlussfrage, investseitig, also wie teuer ist sozusagen das KI-Thema und das DART-Thema?
Ich glaube, also investseitig würde ich fast sagen, wenn man sich die Systemablösen anguckt, dann liegt der Hauptfokus eigentlich auf den Systemen, zugrunde liegende Systeme.
Ja.
Das ist schon so. Das ist aber eher dem geschuldet, dass da natürlich ganz viele Business-Prozesse einfach drüber laufen, die man sich dann auch anschauen muss. Datenmigration muss geschehen und sowas. Das ist zeitaufwendig und kostenintensiv in dem Moment. Aber die Grundvoraussetzung für alle KI-Use-Cases. Am Anfang ist man natürlich, wie du gesagt hast, losgelaufen. Mensch, GenAI braucht erstmal keine Daten und so, juhe. Aber jetzt kommen wir ja in diesen Prozess, wo wir sagen, Mensch, wir möchten es stärker eigentlich in unsere Unternehmensprozesse integrieren. Wir möchten komplette Unternehmensprozesse neu denken. Und auf einmal bist du schon wieder darauf angewiesen, dass irgendwie Daten zueinander passen, die Prozesse ineinander greifen. Auch bei GenAI. Und dementsprechend musst du das immer im Fokus behalten. Und wenn man das so sagt, Data Engineering versus Data Science, 80% ist Data Engineering, also Daten zu massieren, dahin zu bringen, dass ich nachher Data Science betreiben kann. Hm.
Ja, finde ich total wichtig, dass du das sagst, weil am Ende, selbst wenn wir jetzt in den GenAI-Bereich wieder blicken, wo wir perspektivisch ja vielleicht dann auch so Systeme erweitern wollen durch unsere eigenen Inhalte beispielsweise. Ja. Auch diese müssen ja quasi sauber verarbeitet werden, mit ETL-Prozessen in Vektordatenbanken gespeist werden, etc.
Genau, wie halte ich Vektordatenbanken aktuell? Wann sind Themen outdated oder wie füge ich Updates hinzu? Wie mache ich es multimodal in der Vektordatenbank, dass ich Bild, Audio und so weiter anbinde? Also da wird es wieder spannend und da ist Data Engineering das A und O.
Also es ist eigentlich am Ende Full Circle. Wir kommen wieder zurück.
Wir kommen wieder zurück. Wie beim Advanced Analytics Machine Learning auch schon, wo die Daten im Fokus standen, wird es jetzt bei GenAI auch so sein.
Ja. Lass uns noch mal ein bisschen die Perspektive wechseln und auch ein bisschen darauf blicken, was KI so um uns herum verändert und wie es letztendlich auch die Medienlandschaft verändert. Wir haben ja gesehen und wissen alle, mit ChatGPT wurde irgendwann dann auch die Suche verknüpft. Das heißt, Fragen wurden auch gegroundet, wie man es oft sagt, eben basierend auf Quellen, die im Internet verfügbar sind. Wir kennen sicherlich alle Perplexity und mittlerweile eben auch Google, die mit AI-Overviews sozusagen durch KI generierte Antworten auf Suchanfragen zur Verfügung stellen. Und da schon ja eine ziemlich fundamentale Veränderung der Systeme, die eigentlich dafür zuständig sind, wie Menschen auf Inhalte kommen, mit ihnen interagieren. Was ist deine Perspektive auf diese Entwicklung? Was glaubst du, macht das vielleicht auch mit euren Marken?
Ja, also wir spüren auch den Effekt durch AI-Overviews oder jetzt jüngst, heute früh habe ich gelesen, dass jetzt auch die KI-Zusammenfassungen bei Discover einfließen werden. Ja, okay. Also auch da geht's los, wo man ja so gehofft hat, okay, Discover ist der aufsteigende Ast und wir können mehr News einfach darüber Discover-like, sage ich mal, publizieren. Also auch da wird Google eingreifen. Also schlussendlich ist die neue Art und Weise, wie man mit Informationen umgeht durch Google oder durch alle anderen Anbieter, Perplexity, Particle oder wie sie heißen, das treibt uns um. Ja, im Prinzip muss man, glaube ich, wieder im Kern schauen, wie erreicht man seine Zielgruppe eigentlich stärker. Das ist ja jetzt auch nicht neu. Klar, jetzt verschärft durch AI-Overviews, aber im Prinzip durch die digitale Transformation war das ja schon länger so, dass ich einerseits nicht nur mit dem Medium in meinem Briefkasten konkurriere, sondern mit allen Medien, die ich irgendwie auf dem Handy oder in der Google-Suche zur Verfügung habe. Und wir müssen die Leute stärker an unsere Marken binden, dass wir also sie einerseits hinter unsere Paywall bekommen und auch dort halten und relevanten Content, noch stärker relevanten Content für unsere Zielgruppe erschließen. Wir haben auch Reichweitenthemen, klar, da muss man schauen, wie geht man damit um, wie weit öffnet man sich auch, dass man einerseits in den AI-Overviews landet, aber auch vielleicht, wir diskutieren auch, ob man es so weit öffnen musste, dass man in den Trainingsdaten relevant in Erscheinung tritt. Also ja, das ist... Also ich glaube, die Antwort gibt es da noch nicht. Ja. Wir versuchen einfach zu schauen, wie entwickelt sich unser Traffic. Wie können wir so schreiben, dass wir relevant bleiben und das trotzdem irgendwo gut rankt, auch auf anderen Portalen außerhalb von Google.
Ist für dich auch eine Perspektive zu sagen, wir schauen mal auf das als Medienhaus, was die KI eben gar nicht kann und versuchen eben genau da stattzufinden. Also so das Stichwort lokale Geschichten zu erzählen, die halt kein anderer hat, sondern die eben nur bei euch stattfinden. Dass man irgendwie darüber sozusagen sich auch differenzieren kann. Vielleicht auch stärker dann wieder lokal stattfinden.
Genau, also man muss lokal stattfinden, auch durch Events stärker in Kontakt treten, dass man einfach nicht nur über das Portal quasi als Fränkischer Tag zum Beispiel bei uns in Bamberg in Erscheinung tritt, sondern halt stärker durch Events, andere Formate. Mhm. Beispiel, wir sind ja heute im Podcast, dass wir einfach auch Podcast-Formate anbieten mit Audience, auch vielleicht stärker in Messen investieren. Wir sind stark auch Richtung Karrieremessen unterwegs, einfach um auch frühzeitig das jüngere Publikum an die Marke zu gewöhnen und zu binden. Ja, also das muss, du musst eigentlich einen viel größeren Blumenstrauß an Themen bespielen als Medienhaus, als nur zu sagen, ich schreibe Content und vervielfältige den, sondern Lernplattformen, ähnliches bereitstellen, ja. Aber wir versuchen stärker einfach wieder die Marke zu etablieren, was auch vielleicht über Corona ein Stück weit ein Problem war, einfach weil lokale Events einfach nicht stattgefunden haben, das jetzt aber wieder aufzuholen und zu sagen, wir müssen da stärker rein im lokalen Markt und darüber dann entsprechend relevant zu bleiben.
Vielleicht als letztes noch, was ist so dein Resümee deiner aktuellen Situation, vielleicht auch dein Ausblick? Also wo glaubst du, geht die Reise hin, sowohl dann mit KI als eben auch in Antwort auf das, was durch die KI an Herausforderungen an euch gestellt werden?
Also ich glaube, einerseits wird die komplette Interaktion, die mit Medien eine ganz andere sein in der Zukunft. Also Particle zum Beispiel, die App, die bietet ja so einen ersten Ausblick darauf, wie zukünftig Medien konsumiert werden könnten. Ich glaube auch nicht daran, dass wir
noch... Erklär es nochmal kurz, wie...
Particle ist ja so eine App im Prinzip, die auch quasi über alle Medien Inhalte zusammenfasst und daraus quasi wie so eine Art eigene News-App sich darstellt. Du Artikel hast in einer ähnlichen Art und Weise, kannst durch Genre klicken und so weiter, aber es sind im Prinzip alles immer Zusammenfassungen. Mhm. Und nach außen hin wirkt es aber wie eine echte News-App.
Ja.
Ja, setzt natürlich alle anderen Apps auf einmal unter Druck, weil du bist natürlich, App ist ja auch so ein Thema, wo man sagt, Mensch, hat einen hohen Deckungsbeitrag, weil du ja ein Login hast, du bist in der App und du scrollst mal weiter und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es irgendwie andere Anbieter, die das auch machen, aber mit allen Inhalten. Also wie kann ich da einerseits sichtbar bleiben, andererseits glaube ich aber auch langfristig, dass wir irgendwie nicht die nächsten 20 Jahre noch auf ein Smartphone schauen werden oder so. Also irgendwas wird sich da vielleicht anders entwickeln oder mehr über Audio oder andere Modalitäten.
Oder Brillen.
Oder Brillen, ne? Gut, das wurde schon mehrfach mal angegangen. Mal schauen. Aber ich glaube, da wird einfach, je kleiner das wird, desto mehr wird es kommen. Also da einfach am Ball zu bleiben, wirklich zu sagen, was sind jetzt die nächsten KI-Entwicklungsschritte, das ist total schwer, weil irgendwie alle zwei Wochen wird
so
der
sagen,
Markt gerüttelt.
KI hilft euch quasi effizienter zu werden,
Prozesse zu optimieren. Also es hilft uns effizienter zu werden. Es hilft auch ein Stück weit, sich die Frage zu stellen, einfach sind es überhaupt noch die richtigen Prozesse oder muss ich nicht grundlegend Prozesse umstellen? Mhm. Wir machen auch viel im Bereich Automatisierung, was jetzt gar nichts mit KI eigentlich zu tun hat. Man schreibt heute gerne KI drauf, aber grundlegend ist es erstmal das Grundverständnis, habe ich überhaupt noch die richtigen Prozesse oder muss ich den ganzen Ablauf grundlegend anders strukturieren? Brauche ich so viel Varianz in meinen Produkten überhaupt? Oder kann ich da nicht auch verschlanken und vereinfachen? Weil halt Anzeigengeschäft, brauche ich x verschiedene Anzeigengrößen oder reichen vielleicht drei auch aus? Muss ich unterschiedliche Anzeigen mit unterschiedlichen Farben, unterschiedlichen Bepreisen und so weiter und so fort? Also da habe ich ja viel Komplexität auch in den Prozessen, in den Produkten, die es vielleicht gar nicht mehr braucht, weil der Markt gar nicht mehr da ist und das abfragt.
Ja.
Also verschlanken, Effizienz steigern, Qualität schaffen, aber auch zu schauen, wo kann ich damit komplett neue Produkte an den Markt bringen? Ja, also auch das, wo wir sagen, so im Jobmarkt zum Beispiel, wo wir einfach sagen, kann man, so wie heute Recruiting abläuft, kann man das zum Beispiel revolutionieren? Ja, oder kann ich im Kundenservice KI einbinden, um einfach einerseits ein kostengünstigeres Angebot für die Gruppe im Sinne der Kosten zu schaffen, aber auch ein Full-Service-Angebot für unsere Kunden draußen, weil wir einfach sagen, Mensch, wir können den Kundenservice jetzt 24/7 anbieten, statt nur von 9 bis 18 Uhr, von montags bis freitags oder so.
Ja. Ja. Letzte Frage. Nach einem Jahr im Medienunternehmen, was macht mehr Spaß? Medien oder Autoteile?
Medien natürlich, nein. Beides hat seine Vorzüge. Ich finde beides total interessant, nach wie vor.
Ja.
Für mich war damals der Schritt, ich wollte mal wieder ins kalte Wasser springen. Also raus aus der Komfortzone und das ist es definitiv.
Aber hast du es bisher
nicht? Ich habe es überhaupt nicht bereut. Ich liebe meinen Job und finde es total toll, wie das angenommen wird, wie das Früchte trägt, was wir da leisten jeden Tag. Also das motiviert auch, da weiter voranzuschreiten und wir haben da noch ganz viel vor. Also von daher definitiv der richtige Schritt.
Cool. Martin, war ein super Gespräch bis hierhin. Wir haben noch eine letzte Übung,
okay,
wie immer bei Off the Record, und zwar 10 kurze Fragen, mhm, auf die ich dich bitten würde, kurz zu antworten.
Okay.
Sollen wir es starten?
Dann starten wir mal.
Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Mein Lieblings-KI-Tool? Aktuell LangDoc.
Mhm. Was war dein letzter Prompt?
Mein letzter Prompt war tatsächlich, ich muss kurz überlegen, ich habe ihn heute früh geschrieben und ich wollte, glaube ich, wissen, wann die Mediengruppe Oberfranken tatsächlich gegründet wurde.
Mhm. Wovor hast du Angst beim Thema KI?
Vor falschen Erwartungen.
Mhm. Ja. Was ist deine größte KI-Hoffnung?
Dass der Alltag einfach noch weiter erleichtert wird.
Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Ich würde sagen, kausale Zusammenhänge korrekt erschließen.
Apropos off the record, hast du schon mal selbst KI-Musik gemacht?
Ja, habe ich schon ausprobiert.
Und zufrieden?
Ja, ich glaube, ich muss dann noch besser im Musikprompting werden.
Okay. Das ist das größte oder das KI-Buzzword von 2025.
Agentic.
Und das größte Highlight für dich in der KI-Branche?
Das größte Highlight für mich war tatsächlich letztes Jahr, als OpenAI herausgebracht hat, dass man JSON-Output-Formate strukturiert generiert werden konnte. Das wurde gar nicht so gehypt in den Medien, aber das war für mich so ein Schlüssel, um wirklich Automatismen auf den Weg zu bringen.
Absolut, ja, fühle ich auch. Man konnte es erzwingen auf einmal.
Ja, genau.
JSON-Output, ja. Der größte Flop der Branche?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Weiß gar nicht, ob da so viel floppt. Bis zuletzt hätte ich gesagt, vor einem halben Jahr wären es noch die Videomodelle gewesen bis zu dem Zeitpunkt. Das ist jetzt auch nicht mehr so.
Nee.
Die sind überhaupt nicht mehr Flop.
Also vielleicht kein Flop aus deiner Sicht?
Ich glaube bisher nicht.
Okay.
Ich glaube vielleicht nur noch nicht der richtige Zeitpunkt.
Lass mir so stehen. Und dann die letzte Aufgabe. Vervollständige diesen Satz. KI in Deutschland wird.
Den Change bringen, den die Industrie braucht.
Das finde ich gut. Schön, dass du da warst, Martin. War ein tolles Gespräch.
Danke für die Einladung.